Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch wieder mal willkommen zu unserer Folge Nummer 64. Heute mit einer ganz neuen Rubrik und zwar Community Depot. Und das heißt, wir stellen ein Depot vor aus unserer Community von jemandem, der uns das eingeschickt hat. Und der gerne mal die Meinung und auch einfach mal das Depot durchleuchtet haben möchte, heute von Manuel.
Richtig, wir haben euch ja aufgefordert, uns eine E-Mail zu schreiben und der Manuel hat sogar einen Artikel dazu geschrieben und das ist genau das, was wir jetzt eigentlich in Zukunft machen wollen. Wir wollen einmal im Monat ein Depot aus der Community vorstellen, besprechen, unseren Senf dazugeben. Und ganz wichtig ist, wenn auch du das einmal möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail info@modernvalueinvesting.de. Wir brauchen aber natürlich dann auch noch einen Artikel von dir für unsere Webseite, weil wir hier das ist wie so eine Art Börsentagebuch, das dann auch hier jeder Zuhörer und Zuhörerin einfach auch immer mal nachlesen kann, wie hat sich denn dein Depot entwickelt. Aber sonst, Marcel, wir müssen jetzt doch mal ganz kurz privat sprechen. Bei uns beiden war sehr, sehr viel los diese Woche.
Ja, war eine Woche, ne?
Es war die Woche des Jahres bis jetzt eigentlich für uns, oder?
Okay, ja, stimmt. Also erstmal müssen wir natürlich Glückwunsch sagen, Philipp. Du bist jetzt verlobt.
Richtig, vielen lieben Dank.
Ja, und bei mir
war's.
Sie hat ja gesagt, ne?
Ja.
Unglaublich, Philipp. Ich hätte es auch gemacht.
Oh, es freut mich doch sehr. Wir haben ja ein Haus gekauft. Wir haben letzte Woche unser Grundstück bezahlt und dann bin ich mit ihr ganz romantisch zum Grundstück gefahren, kurz vor Mitternacht. Haben mir am Bauzaun die Hose zerrissen.
Wow.
Und dann konnte ich gleich auf die Knie gehen und habe dann doch gefragt. Und sie hat glücklicherweise ja gesagt. Wer hätte das doch gedacht? Und du, Marcel?
Ja.
Bist die Woche in meine Nähe gezogen?
Richtig, ich habe umziehen lassen. Ich hatte nicht viel Mitspracherecht. Aber ich wohne jetzt relativ nah bei dir und kann dich jetzt noch ganz viel schneller besuchen.
Super. Und noch viel mehr Videos und Podcasts machen.
Wir haben mehr Zeit, weniger Reisezeit.
Richtig.
Ja. Das ist ja das Schöne. Ja, genau. Also ist viel los. Wir hatten eine sehr, sehr tolle Woche und hoffen natürlich, dass alle anderen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch eine tolle Woche hatten. Doch, lieber Philipp, mach unsere Woche noch viel schöner und auch heitere sie noch mal mehr auf mit einem tollen Witz.
Okay, pass auf. Aktien sind wie brennende Streichhölzer. Wer sie als letztes hält, verbrennt sich die Finger.
Ist was dran, ja.
So, Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Ja, was hat mich diese Woche bewegt? Ganz besonders fand ich spannend, und das ist irgendwie auch untergegangen in den, Mainstream, Medien. Da kam das überhaupt nicht zum Sprechen, dass Uber sich weiter fokussiert. Ja, Uber hat nämlich zwei unerwartete Nachrichten nur allein diese Woche gebracht. Am Montag trennte man sich von diesem Projekt für die Technologie für Robotertaxis. und man hat diesen Geschäftsteil einfach verkauft an das Startup Aurora, was vorher ein Wettbewerber war, und jetzt erst noch frisch die Nachricht, dass man auch Uber Elevate verkauft, und das waren im Prinzip, ja, das war die Infrastruktur für Flugtaxis. Hm. Also hier wollte man zum Beispiel Landeplätze und natürlich auch ja, verschiedenste Dienstleistungen rund um das Thema Flugtaxis anbieten, aber auch hier musste man jetzt verkaufen. Der Käufer, ja, ebenfalls ein Konkurrent, und dessen Name war mir unbekannt, Joby oder Joby.
Noch nie gehört.
Nie gehört, aber sicherlich bald in Zukunft sicherlich ein relevantes Thema. Und man hatte ja schon vor einigen Monaten die E-Mietfahrradsparte verkauft, weil man eben da auch, eigentlich ist man ja eine Mobilitätsplattform bei Uber,
ja,
aber hier hat man eben jetzt schon drei Dinge in kurzer Zeit verkauft. Natürlich ist der Grund die Pandemie und die hohen Kosten, die sie haben, und natürlich auch die Einschläge im Geschäftsmodell. Alle drei Projekte sind sehr kostspielig gewesen, deswegen hat man hier sicherlich was für die Marge getan und natürlich auch für, ja, ja, vielleicht für den Gewinn, der irgendwann mal der Fall sein sollte, und man benötigt eben jetzt das Kapital für das Kerngeschäft. Das finde ich erstmal gut, weil man hier natürlich auch das Wichtige in den Vordergrund stellen sollte, und das, was defizitär ist, wo man vielleicht nicht Experte ist, das kann man auch weitergeben an diejenigen, die das eben hauptberuflich machen, wenn man so möchte.
Ja.
Finde ich gar nicht so schlecht. Mein Tipp wäre jetzt für Uber einfach mal eine Kapitalerhöhung auf diesem Kursniveau, denn man ist auf Allzeithoch.
Wie Tesla.
Und wenn man Geld braucht, ist das sicherlich eine gute Idee. Ja. Tesla macht das ja schon fast auf unverschämten
Dollar einfach.
Ja, einfach unverschämt. Und trotzdem ist die Aktie von Tesla von Minus, deutlich Minus, hoch ins Plus,
richtig,
wieder geschlossen.
Die Leute, also, finden es geil.
Ja, die Leute kaufen jede Tesla-Aktie.
Oh Mann. Ja, Uber. Für mich ist die Aktie kein Kauf. Ich glaube, hier fehlt einfach auch die Flotte dahinter. Ich glaube, wenn sich, ja, Autobauer hier besser aufstellen würden und sowas wie Uber anbieten würden, würden sie hier doch noch deutlich mehr profitieren als eine Uber. Ich weiß nicht, wie siehst du das ganze Geschäftsmodell von Uber? Ich habe es schon genutzt. Ich finde es auch deutlich angenehmer als Taxifahren. Würde es vielleicht auch selber machen, aber
als Investment Case nicht?
Nee.
Okay. Bei mir ist es ein bisschen, also ich finde es interessant. Ich finde es auch gut, dass die Uber mit Uber Eats natürlich ein großes,
ja,
anderes Geschäftsfeld noch mit erschlossen haben und jetzt natürlich da auch relativ breit aufgestellt sind. Und irgendwie scheint das ja auch immer mehr der Treiber zu werden.
Ja.
Und ich sag mal, hier ist auch Fantasie da, dass man noch durchaus andere Geschäftsbereiche, also sprich andere Liefermöglichkeiten anbietet. Ja, wird sich zeigen, wo Uber hingeht. Ich finde aber allerdings, diese drei Verkäufe insgesamt machen Sinn, wenn man sich da vor allen Dingen mit dem Hintergrund der Pandemie,
ja,
hier auch einfach weiter konzentriert.
Mein Thema diese Woche ist: Reedereien wollen grüner werden. Wusstest du, dass die globale Schifffahrt für 2,9% der von Menschen verursachten Klimatreibhausgase des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind?
Nee.
Ozeandampfer sind schwimmende Klimasünder, tadeln natürlich Ökoverbände. Die Seefahrt selbst hingegen trägt wenig dazu bei, den weltweiten CO2-Ausstoß zu verringern. Der Schiffsverkehr legte zwischen 2008 und 2018 um 40% zu, der Ausstoß an Klimagasen zwischen 2012 und 2018 um 9,6%. Jetzt will die Schifffahrtsorganisation IMO etwas ändern, und was will sie machen? Sie wollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 40% verringern. Ab 2030 werden Schiffe, ähnlich wie Haushaltsgeräte, in 5 Energieeffizienzklassen eingeordnet, von A bis E. Und wer ab dann innerhalb von 3 Jahren nicht mindestens den Wert C schafft mit seinem Schiff, muss einen verbindlichen Maßnahmenkatalog vorlegen, wie er CO2 einsparen möchte. Zudem läuft man natürlich die Gefahr, die Betriebserlaubnis und sein Zertifikat für das Boot oder für das Schiff zu verlieren. Und jetzt wird es natürlich ziemlich interessant, weil jetzt werden wir natürlich auf alternative Antriebsformen setzen. Und da habe ich mal geschaut. Flüssiggas, also das sogenannte LNG, auf das viele Reedereien derzeit ihre Schiffe umrüsten, gilt nur als Übergangslösung. Warum? Weil LNG reduziert die Klimaverschmutzung um gerade einmal 25%. Andere Alternativen sind noch weit entfernt von einer Marktreife. Zu den größten Hoffnungsträgern der Seefahrt, und das wusste ich überhaupt nicht, zählt derzeit das überwiegend als Düngemittel benutzte Ammoniak. Wusstest du das?
Nö.
Ja, das nimmt man auch für den Speicher von Wasserstoff. Und Ammoniak lässt sich als Treibstoff in üblichen Verbrennungsmotoren nutzen. Und das ist natürlich interessant, weil man kann es sogar mit Diesel mischen. Leider sind die Preise noch nicht konkurrenzfähig, aber es könnte eine Alternative sein. Weißt du, was am erfolgsversprechendsten zu sein scheint? Und das ist wieder back to the roots. Forscher glauben, dass der Antrieb oder dass man auf den Antrieb von Wind setzen sollte, um Generatoren auch wieder zu betreiben. Ich denke, hier haben wir einen großen Markt, der vielleicht auch fürs Automobil nochmal hochinteressant wird, vielleicht nicht nur Wasserstoff. Ich oder welches Unternehmen mir wieder hier in den Sinn gekommen ist, ist aus Leipzig ein Anbieter von alternativen Kraftstoffen und das ist Verbio, sitzt ja auch hier in Leipzig, ist ein riesen Marktführer von Biokraftstoffen.
Crop Energies wäre noch einer.
Crop Energies ist die Tochtergesellschaft von Südzucker.
Mhm.
Also wir haben hier doch in Deutschland Unternehmen, die das können und ja, ich war einfach überrascht, dass hier doch die Reedereien doch jetzt langsam grüner werden, müssen sie natürlich auch, Kreuzfahrtschiffe lechzen sich wahrscheinlich auch danach, einfach grüner zu werden.
Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass 2020 wahrscheinlich eh schon für die Reedereien sehr grün war, weil sie ja nicht gefahren sind.
Ja.
Ja, ist natürlich eine spannende Geschichte, weil man hier natürlich auch ja, Gas gibt und hier dem Trend mitspielen möchte, muss man vielleicht auch, wenn man
klar,
weiterhin konkurrenzfähig sein möchte.
CO2-Besteuerung, die auch bald kommt.
Genau, und dann muss man ja auch langsam an die Zukunft denken und man hat ja immer noch den Gegenwind der Klimaindustrie oder alle, die sagen, jetzt klimafreundliche Antriebe sollen her. Letzte Woche oder letzten Podcast haben wir die IPOs angekündigt.
Ja.
Und zwar von DoorDash und Airbnb. Und ja, DoorDash, das war ja gestern, wir nehmen zum Donnerstag auf und zum Mittwoch kam DoorDash.
Das war
DoorDash.
Schon ein Knaller.
Wahnsinn, oder? Verdoppelt nach dem, ja, nachdem die erste Notiz noch bei $102 war, ging es dann gegen Handelsschluss auf $180. Zwischenzeitlich war es verdoppelt. Also schon ein Wahnsinns-Rallye, das kann man gar nicht anders sagen. DoorDash liefert ja also Lebensmittel direkt an die Haustür und hat damit offensichtlich wieder eine gute Nachfrage nach deren Aktien gefunden. Und jetzt heute, wir haben es ja live verfolgt, wir haben auch versucht, Philipp, selber mit reinzugehen.
Ja, hat nicht geklappt.
Airbnb hat ja ebenfalls die Aktien angeboten. Man muss vielleicht nochmal resümieren, man hat ja angefangen, wollte irgendwas um die $40-45 den Ausgabepreis machen, da wäre die Bewertung bei 35 Milliarden etwa gewesen,
richtig,
was ja eigentlich schon hoch war, wenn man bedenkt, dass eine Finanzierungsrunde dieses Jahr bei 17 Milliarden eben schon stattgefunden hat, um, ja, ich sag mal, die Corona-Schäden auszubügeln. Dann wurde die Spanne erhöht und jetzt dann am Mittwoch ja nochmal erhöht auf $68. Dann haben wir 15:30 geschaut und gewartet. Wir haben 16:30 immer noch gewartet und es war nichts möglich.
Es kam kein Kurs.
Es kam kein Kurs, es wurde nicht für den freien Handel angeboten und man hat gesehen, dass naja, zumindest die Broker immer weiter die Spanne angehoben haben, auch bei einem extremsten Spread, aber man konnte es ja nach wie vor nicht handeln. Und dann bei $120 oder ja knapp 130,
aktuell
stehen wir
bei $124
Euro, Dollar?
Euro.
Euro, also auch da ging es wieder rauf, nachdem es mal kurzzeitig auf 116 runterging. Also ja, dann ging es hoch und wie auch hier deutlich verdoppelt und es scheint auch nicht wirklich runter zu gehen, also nicht mehr heute. Mal sehen, wie es die nächsten
so
Tage
viel
ist.
Bewertet wie Booking.com.
Ja, genau, also exakt so viel muss man sagen, also genau um die 95 Milliarden. Man hat natürlich deutlich weniger Umsätze, deutlich weniger Gewinne als Booking. Das muss man vielleicht noch mit erwähnen. Entweder ist Booking jetzt unterbewertet oder ist Airbnb überbewertet. Ja, Ansichtssache.
Richtig.
Wir sagen erstmal Finger weg, lass den Hype durchlaufen und wenn dann der Rücksetzer kommt.
Und vielleicht, er wird auch kommen.
Ja, vor allen Dingen dann, wenn auch mal die großen Investoren, die ja ihre Haltefrist haben, 6 Monate.
Meistens sind es 6 Monate, richtig.
Wenn die dann doch die Aktien auf den Markt werfen, vielleicht haben wir hier nochmal eine Chance reinzukommen. Ansonsten müsste man sich eben teuer einkaufen.
Ich bleibe heute grün und ich spreche über Toyota, weil der Green Deal in Europa zwingt Toyota zur Strategieanpassung. In Japan favorisiert der zweitgrößte Autobauer der Welt den Wasserstoffantrieb. Und in Europa will man künftig stärker auf Batterie, also auf Elektroautos setzen. Toyota gilt in der Branche als innovativer Konzern, war auch schon mal mein Top im Podcast, weil sie auch Mobilitätsdienstleistungen, Plattformen anbieten wollen und sie wollen wirklich immer auch mit der Zeit gehen und wollen sich nicht treiben lassen von anderen. Man hat das gemerkt, vor 20 Jahren brachte man den ersten Hybrid auf den Markt, seit 5 Jahren ist der wasserstoffbetriebene Toyota Mirai auf dem Markt, auch in Deutschland. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Bei den rein elektrischen angetriebenen Auto hingegen ist natürlich, ist Toyota noch ein bisschen hinterher. Aber das soll sich ändern. Man will nächstes Jahr erste eigene voll elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. Bis 2025 will man 60 neue elektrifizierte Modelle in Europa auf den Markt bringen. Und Toyota hat einen großen Vorteil. Sie werden vermutlich keine Strafen zahlen müssen in Europa, weil sie schon jetzt einen sehr hohen Hybridanteil haben. Und sie haben einfach keine Probleme damit, die aktuellen EU-Grenzwerte in Höhe von 95 Gramm je gefahrenen Kilometer CO2 zu erfüllen. Ich persönlich finde, von allen traditionellen Autobauern ist Toyota hier doch der interessanteste.
Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Weil sie auch einfach konsequent ihren Weg gehen. Wie siehst du es?
Ja, ich finde es nur spannend, dass man hier den Wasserstoffanteil nicht weiter ausbaut.
Ja, doch,
man
weltweit sagt, schon. Weltweit nur in schon. Europa, damit man, weil man einfach merkt, dass der europäische Green Deal nicht viel mehr Elektro einfach.
Ja, aber da sieht man ja, dass der europäische Green Deal tatsächlich nur eine Richtung kennt und nicht auf Markt offen ist, Technologie offen ist.
Ja.
Das finde ich eigentlich wieder schade von der EU, dass man, aber gut, dass sich Toyota dann anpassen kann, dass sie die Richtig. Möglichkeit haben und auch den Markt sehen, dass man hier, dass sich das auch lohnt, hier den Elektroautos auch, anzubieten. Finde ich spannend und bin bei dir, dass man sagen muss, Toyota hat da natürlich schon viel gemacht. Mir persönlich sind die Autos ehrlich gesagt nicht so wirklich Firmen. Ich finde eher dann die Tochterfirma Lexus interessant, aber
Subaru.
Subaru ist auch da?
Ja.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ist wieder was gelernt. Danke, Philipp.
Subaru, der einzige Autohersteller,
der nur Allrad hat. Ja. Wieder was gelernt.
Okay. Was gibt's Neues?
Apple stellt neue Kopfhörer vor. Ja, wer hätte das gedacht?
Ich habe immer noch meine ersten AirPods.
Ja, und funktionieren noch.
Super, klingt wie gut. Am ersten Tag, klingt super.
Ja.
Ich kann mich nicht beschweren, die bauen zu gute Produkte.
Ja,
ich denke gar nicht daran, mir neue AirPods zu kaufen.
Ja, das sind ja auch andere, denn viele sagen ja, wenn es im Ohr drin ist, das gefällt mir nicht so. Und jetzt hat man On-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht.
Also sowas wie, die haben doch Beats, oder?
Genau, die haben ja Beats geschluckt vor sämtlichen Jahren, also es ist schon einige Zeit her, aber auf dieser Technologie basiert das Ganze natürlich. Ja. Und AirPods sind ja schon ein beliebtes Accessoire. Sie haben auch die iPhone-Rückgänge oder Verkaufsrückgänge schon durchaus, ja, ich sag mal, wieder wettgemacht. Aber jetzt hat man AirPods Max gebracht und das ist der Vorteil, weil ja viele sagen, mir gefällt das nicht, wenn es im Ohr ist, lieber auf dem Ohr, da ist es bequemer, soll auch einen guten Halt haben. Und ja klar, was ist man von Apple gewohnt? Natürlich jetzt kein Billigfusel, sondern hier tatsächlich im Hochpreissegment mit fast 600 Euro. Damit schließt man sich quasi nochmal über Bose an. Bose kriegt man, glaube ich, so um die 300 bis 400 Euro, so ordentliche Kopfhörer.
Ich habe einen meiner Mutter abgeluchst,
Bose-Kopfhörer. Hast du gut gemacht. Ja, und auch andere Hersteller sind natürlich im Hochpreissegment in diesem Bereich, aber 600 Euro sind natürlich schon ein Pappenstiel. Sicher ist es nicht das The Next Big Thing, wie immer alle erwarten, aber ich finde es super, dass auch wieder ein weiteres Produkt die Apple-Welt ergänzt, denn auch ganz besonders soll...
Sollen die gut aussehen?
Die sehen, ja, sehen halt wieder relativ elegant aus, ich glaube auch relativ smart, aber ich habe es jetzt nur auf einem Bild gesehen natürlich. Und was ich halt sehr schön finde, ist, dass man auch hier wieder das Ganze in das Ökosystem von Apple integrieren möchte. Man hat den Vorteil, dass man natürlich auch besseren Sound hat. Ich habe das vor kurzem gehört, dass man mit den Apple-Kopfhörern, wenn man die nicht mit Apple koppelt, was ja eine Bluetooth-Funktion immer möglich macht, ist der Sound nicht annähernd so stark, wie wenn du eben tatsächlich einen Apple-Phone hast. Und,
weil hast du kein iPhone? Hast du kein iPhone?
Richtig, genau. Also man lässt es die Nutzer spüren, wenn man sagt, ich habe jetzt hier AirPods, aber eben kein Apple. Dann klingt es halt nicht so gut.
Ja.
Ja, und das ist eben das Schöne und das ist eben auch bei den AirPods Max der Fall, dass man hier natürlich mit der Software zusammen den besten Sound hat.
Ich habe sie gerade vor mir.
Ja.
Deutschland werden die Kopfhörer für 957,25 Euro verkauft.
Ja, aber wie gesagt, 600 Euro ist der Preis, der UVP angeboten ist von Apple. Was vielleicht eine interessante Nebenschauplatz dieser ganzen Geschichte ist, ist Warta. Denn Warta, ich meine, eigentlich sagt ja Apple nichts über die Lieferanten.
Richtig.
Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Warta die Mikrobatterien für die AirPods liefert. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie das natürlich auch für die AirPods Max machen.
Du kannst uns doch mal einen Gefallen tun. Du kaufst dir die und zersägst die.
Mach ich.
Danke.
Mach ich nur für euch. Genau. Solltest du vielleicht machen als Apple-Nutzer.
Nee.
Ich bin ja nur Apple-Aktionär. Ich krieg ja sowas nicht.
Ich warte einfach, bis ich die meiner Mutter wieder abluchsen kann.
Genau. So machen wir es. So machen wir es. Das merken wir uns vor. Und ja, die Warta-Aktionäre oder die, die es werden wollten, könnten natürlich diese Story spielen und hier mal einen Fuß in die Tür setzen. Wenn man sagt, okay, Warta langfristig sowieso ganz gut. IoT ist ein Trend, der nach wie vor stark wachsen wird. Es wird mehr Mikrobatterien geben und oft benötigt werden. Und deswegen ist es sicherlich eine Idee, hier Warta mal unter die Lupe zu nehmen und ob sie dann eben auch vom AirPods Max Trend profitieren. Sie kommen ein bisschen spät, wie ich finde. Jetzt ist ja das Weihnachtsgeschäft. Sie gehen also noch, ja, jetzt so, der Verkauf startet ja jetzt dann trotzdem, aber ist ja nicht sofort verfügbar überall auf der Welt. Also es dauert ja dann trotzdem immer ein Stück, ein paar Wochen. Und deswegen wird man wahrscheinlich erst im Neujahr dann die AirPods Max kaufen können hier in Deutschland.
Ah, interessant. Solltest du sie sehen oder ich sie schreiben, machen wir mal ein Bild für die Insta-Story.
Richtig, genau. Würde auch mal interessieren oder dann wird es spannend, wie viele Menschen damit rumlaufen werden beim Sport. Ja, man sieht ja jetzt immer diese kleinen Stäbchen drin, also diese AirPods, die ja doch schon charakteristischen Stil haben.
Haben sie ihr Stäbchen noch drin?
Ja.
Nein,
das ist die Zahnputzbürste. Nein, aber jetzt werden wir dann vielleicht sehen, die On-Ear-Geschichten und dann werden wir auch sehen, dass das die von Apple sind.
Ich möchte einen kurzen Ausblick geben in das Jahr 2021, denn das kann das Jahr von Private Equity Investoren werden. Laut einer Analyse der Investmentbank Goldman Research sind Finanzinvestoren, private, im Moment sehr aktiv. Wusstest du, bei allen Übernahmen, die dieses Jahr in Europa getätigt sind oder wurden, waren private Finanzinvestoren mit 30% beteiligt? Also man bekommt es ja mal mit, auch ja, unsere Podcast-Hörer wissen natürlich auch mehr. Was war denn 2020 so los? Wir hatten die ThyssenKrupp, den Aufzugsdeal.
Ja.
Dann hat der Getriebehersteller Flender, also wurde verkauft an Charley, Schülke und Meyer an EQT. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, Mensch, wie kann man daran teilhaben? Weil ich finde zum Beispiel, Schülke und Meyer ist ein richtig cooles Unternehmen. Gehörte ja vormals uns mit Air Liquid. Und man kann aber diese Private Equity Investoren doch, also man kann daran teilhaben, indem man Aktien von diesen kauft. Ich habe einfach mal drei Stück mitgebracht. Blackstone, Apollo und Brookfield sind auch, also nicht nur Brookfield Renewable Energy. Und natürlich hat man jetzt überlegt, worauf werden Finanzinvestoren nächstes Jahr setzen? Und es ist natürlich grün, den Gesundheitsmarkt und Hightech, also Hochtechnologieunternehmen, Nischenanbieter. Aber so eine, es hat natürlich auch viele Chancen, so solche Übernahmen, weil oft kommen die auch später nochmal wieder zurück an die Börse in Form von Exits über ein IPO. Und im Moment gelten die Rahmenbedingungen als besonders günstig. Wie siehst du das? Wäre es etwas oder wäre es für dich vorstellbar, bei einem Finanzinvestor die Aktien zu kaufen?
Ja,
oder von einem?
Irgendwie kommt mir es ein bisschen wie Denner hier vor, die ja auch immer wieder mal Unternehmen kaufen, die aufpolieren und dann wieder verkaufen. Und vielleicht würde ich dann eher mit Denner hier gehen, ganz speziell, aber ist doch interessant und gerade auch Brookfield, da ja schon eine sehr diversifizierte Geschichte ist,
riesen globaler Konzern,
macht man eigentlich gar nicht so viel falsch, denke ich.
Genau, man macht auch nicht so viel falsch, wenn man zu uns in unsere Facebook-Gruppe kommt oder uns natürlich bei Instagram folgt. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Marcel, halt dich fest.
Ja,
mein Top der Woche, können wir einen Trommelwirbel machen? Die Deutsche Bank. Richtig. Die Deutsche Bank hat eine Konferenz, eine Analystenkonferenz gehalten und sie werden verstärkt wieder auf das Geschäft mit den Investmentbankern setzen. Und das hat mich doch sehr überrascht, weil man wollte ja nach der Finanzkrise, nach der Lehman-Pleite von diesem ganzen Thema sich relativ schnell und weit distanzieren. Hauptsache weg. Aber die Deutsche Bank hat angekündigt, bis zum Jahr 2022 soll die Eigenkapitalrendite auf 8% steigen und freies Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgegeben werden. Die Wachstumsziele der Asset Manager, sprich dem Investment Banking, wurden um 1 Prozentpunkt auf 2% angehoben. Die Privatkundensparte soll nur noch eine Rendite von 8-9% liefern. Und ich finde das echt gut. Ich finde, wir brauchen in Europa starke Investmentbanken. Das ist auch das, womit man noch traditionell Geld verdient. Man verdient nicht mehr mit den Privatkunden, die einfach nur gucken, wo kriege ich das günstigste Depot, wo kriege ich das günstigste Girokonto her, Tagesgeldkonto oder was auch immer, sondern Investmentbanker. Und somit könnte man auch deutsche Unternehmen natürlich auch schützen. Also ich bin der Meinung, wir brauchen in Europa starke Banken und auch in Deutschland ist das wünschenswert. Und vielleicht bekommt Herr Sewing auch noch recht, weil er ja sagte, man möchte aktiv die Konsolidierung der Banken in Europa mitgestalten. Aber vielleicht bin ich auch komplett geflasht. Weißt du, was mich nämlich geflasht hat, was man auf Netflix sich anschauen kann? Die Serie Bad Banks. Mhm. Und sie ist wirklich unglaublich gut. Ich habe letzte Woche in meinem Urlaub beide Staffeln, ich glaube 6 Folgen, je eine Stunde. Ich habe einen halben Tag nur da gesessen und diese Folgen, diese Serie geschaut. Hervorragend. Jedem nur zu empfehlen. Was sagst du? Deutsche Bank, jetzt kaufen?
Nein.
Oder lieber Bad Banks gucken?
Bad Banks gucken würde ich bevorzugen, aufgrund dessen, weil man hier natürlich nach wie vor nur die Pläne hat und noch nicht wirklich was umgesetzt hat.
Wenn sie das liefern, wäre doch mal schön, oder?
Wäre es ja erstmal ein Lichtblick. Ja, da würde ganz irgendwo am Horizont ein ganz leichter Blitz aufwinken.
Also man könnte spekulativ jetzt hier bei der Deutschen Bank einsteigen.
Es gibt so schöne Alternativen. Für mich sowieso nicht, weil ich ja Banken meide.
Außer
ja.
Die Wirecard-Bank.
Außer die hatte ich damals übersehen. Und deswegen denke ich, dass man hier, ja, liebe Beobachten an der Seitenlinie stehen sollte und bessere Alternativen nutzen sollte. Vor allen Dingen, weil ja auch die DWS, die Tochter
Richtig.
Von der Deutschen Bank, jetzt angekündigt hat, dass man bereit ist für Übernahmen.
Oh, das
finde ich sehr interessant. 80% gehören ja von der DWS gehören ja noch der Deutschen
Richtig.
Bank. Und da möchte man jetzt sich ja deutlich weiter expandieren. Und das Schöne ist, man möchte, und jetzt halte ich fest, man möchte zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören zu Vermögensverwaltern wie BlackRock. Aber BlackRock, naja gut, verwaltet halt einfach auch mehr als das Zehnfache.
Ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen. Sehr kleines bisschen mehr.
Aber du musst jetzt mal schauen, die Deutsche Bank Aktie, was denkst du, wo steht sie im Moment?
9,07 Euro.
Für 9,07 Euro eine Aktie gekauft, zack, nächstes Jahr zur Hauptversammlung, den ganzen Tag essen und trinken. Für nur 9,07 Euro.
Stimmt allerdings. Das ist eigentlich eine clevere Geschichte, wenn man denn überhaupt da sein darf.
Ja, ja.
Sonst hast du natürlich dann das Corona-Problem und dann musst du mal dir das Schnitzel durch Zoom schieben, ja.
Aber ich finde es interessant. Als spekulative Position, hochspekulativ natürlich, könnte ich mir vorstellen, hier eine Position aufzubauen.
Okay, eine Turnaround-Story, die ich besser finde, dass mein Top der Woche ist RWE. Denn hier wissen wir ja, das war ja auch so ein Sorgenkind. Ja, von der Politik quasi einmal komplett durch den Kakao gezogen, ist RWE natürlich stark geschädigt worden. Und jetzt hat man die Transformation natürlich noch weiter fortgesetzt. Und ich finde das sehr schön, wie RWE sich nach und nach weiterentwickelt. Jede Woche kommen gute Nachrichten rein.
Das stimmt, ja.
Man hat erst die Übernahme von verschiedenen Bauvorhaben von Nordex verkündet und auch jetzt implementiert. Mhm. Man hat zahlreiche Kooperationen in ganz Europa. In Schweden wird jetzt der nächste Onshore-Windpark ans Netz gehen. Und jetzt hat man ganz frisch noch kommuniziert, dass man beim Wasserstoffprojekt NordH2 aus den Niederlanden eben sich beteiligen möchte. Daran ist übrigens auch Shell schon beteiligt. Und ich finde das schön, wie man hier als RWE sehr, sehr breit gefächert investiert und doch so langsam immer grüner wird und dann vielleicht sogar vom Green Deal hier ganz stark profitieren kann.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Keiner redet mehr von E.ON.
Wer ist E.ON?
Richtig, die haben ja auch einen Teil übernommen von RWE und umgekehrt.
Ja.
Doch sehr interessant. Bist du investiert? Du wolltest doch immer mal investieren.
Ich habe es immer mal auf der Watchlist. RWE muss man halt dazu sagen, man kann halt keine Überrenditen erwarten. Also den Markt schlagen ist irgendwie im letzten Jahr schon möglich gewesen, im Zuge des Green Deals. Aber aktuell muss man sagen, über Monate hinweg schon wirklich zähes Gummi zwischen 30 und 33. Und irgendwie,
mir fehlt noch so nur DAX-Werte hier in unserem Top und Flop der Woche.
Weil nicht, dass den Leuten langweilig wird.
Ich mache jetzt nämlich direkt weiter mit meinem Flop der Woche. Und das ist VW, aber nicht der VW-Konzern, sondern Herbert Diess und der VW-Konzern. Wir haben hier schon wieder einen unnötigen Machtkampf. Es ist immer was los in Wolfsburg. Und jetzt möchte der aktuelle Vorstandschef Herbert Diess eine vorzeitige Vertragsverlängerung um 5 Jahre, sprich bis 2023. Und Diess will diese Verlängerung, um den Umbau bei VW weiter vorantreiben zu können. Also er möchte einfach, dass man ihm nochmal den Rücken stärkt, dass man sagt, der Herbert, das ist unser Mann. Und ich persönlich bin jetzt einfach mal der Meinung, dass Herbert Diess sollte jetzt einfach mal Gas geben und sich nicht um seine Vertragsverlängerung kümmern. Er ist ja der Meinung, dass die Elektrovariante von VW genau die Zukunft ist. Und ich bin überzeugt, wenn Herbert Diess es schafft, in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren zu liefern, dann ist diese Vertragsverlängerung in 1 bis 2 Jahren eigentlich nur noch eine Formalität. Wovor hat dieser Mann Angst? Wer mit Taten überzeugen kann, hat in der Tat auch recht. Und ich finde, Herbert Diess sollte jetzt seinen Worten Taten folgen lassen und nicht hier wieder Streit da reinbringen und Unruhe in dieses Unternehmen. Wie siehst du das?
Ich möchte eine andere Perspektive hier aufgreifen und ich glaube, die von dem Herrn Diess selber. Denn er wird seit Wochen in Frage gestellt. Sein Konzept wird in Frage gestellt, ob E-Mobilität wirklich die Zukunft ist. Und ich glaube, er sieht es eher als Vertrauensbeweis. Er möchte sehen, dass intern ist es ja VW schon seit über 20 Jahren wirklich hochartig verstritten. Man hat ja verschiedenste Interessenskonflikte.
Das Land Niedersachsen, man hat die das, SPD genau, die SPD, 20%.
Richtig, lass uns mal zusammenfassen. Die SPD.
Du hast einen mächtigen Betriebsrat.
Lass uns das nochmal ganz langsam zusammenfassen. Wir haben den SPD, oder Niedersachsen ist natürlich SPD geführt, mit 20% am Volkswagen-Konzern beteiligt.
Richtig.
Das heißt, hier ist ein Riesenmitspracherecht. Du hast die Betriebsräte, die natürlich hier auch
Bernd
immer wieder
Osterloh.
Mit Bernd Osterloh, dann hast du natürlich die Gewerkschaften, die immer wieder mit reinfeuern in dieses ganze Konzept. Und man muss ja schon sagen, dass VW relativ staatsnah ist, beziehungsweise schon noch eine Art
ein
Staatskonzern
natürlich
ist
auch.
Und natürlich auch wichtig ist. Na klar, keine Frage. Ne? Und ich glaube, hier möchte man einfach auch mal sehen, oder Herbert Diess möchte sehen, dass das Vertrauen nach wie vor in seine Person da ist. Und deswegen sieht er das wahrscheinlich so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Sicherlich bin ich bei dir bei dem Argument, erst liefern, dann verlangen oder was gegen verlangen. Aber vielleicht fragt er sich auch, wenn ich jetzt richtig Gas gebe und dann haue ich mich in einem Jahr raus und mein Plan geht nicht auf, dann ist halt auch wieder doof. Ja? Also ich kann beide Seiten hier verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum VW so gebremst wird durch eben genau solche Strukturen.
Das ist ja schon immer so.
Ja, aber es ist eben kein Grund, dass es eben auch in Zukunft so sein sollte. Ja. Vielleicht sollte das Land Niedersachsen mal überlegen, hier vielleicht
die
auch
FDP
mal
zu wählen.
Ne, das nein, also das Land Niedersachsen hier Anteile vielleicht auch mal zu verkaufen oder wieder abzugeben. Wird nicht, aber was soll dieser hohe Einfluss? Der Staat ist kein guter Unternehmer und auch kein guter Entscheider
Richtig.
In Sachen Unternehmen. Und das sieht man ja immer wieder. Mein Flop der Woche kommt ebenfalls aus dem, aus dem Automobilbereich. Und zwar Tesla. Aber nicht Tesla ist mein Flop, sondern die Abholzung des Waldes jetzt wieder.
Des Regenwaldes?
Nein, eben nicht.
Was?
Das ist es ja, genau. Es ist halt einfach nur der Brandenburger Wald in Grünheide.
Nur?
Und dort stehen,
wie kannst du nur?
Dann stehen die Bagger wieder still, einfach nur, weil ja per Gerichtsbeschluss hier ein Veto eingelegt wurde. Man darf nicht mehr roden. Ursache
Warum?
Dafür ist ja NABU und die Grüne Liga oder wie ich sie nenne, halt die Bremsen der Evolution. Ja, weil
der
man kann es halt einfach auch wirklich, wirklich übertreiben, dass schon dafür genug, also das ist ja sowieso bloß ein Wald, der da stande.
Der wurde doch aufgeforstet, oder?
Ja, genau, einfach nur als Gewerbegebiet, was ja ursprünglich sowieso Gewerbefläche sein sollte.
Ja.
Das ist jetzt nicht das Stück Wald, was unser Klima retten wird.
Mhm.
Und naja, aber der Lebensraum der Zauneidechse, Philipp, und der Schlingnatter, ist gefährdet. Und deswegen müssen wir hier jetzt ein Riesenprojekt absagen von Tesla. Oder zumindest so blocken, bis was auch immer passiert.
Ehrlich jetzt? Also
das muss man
da
sich mal vorstellen.
Da geht gerade gar nichts?
Da geht gerade gar nichts. Per Gerichtsbeschluss. Und das muss man sich mal vorstellen. Mitte nächsten Jahres sollte eigentlich die Tesla-Fabrik starten.
Mhm.
500.000 Autos sollten da draußen
geliefert. Und Arbeitsplätze sollten geschaffen werden.
Ja, eben auch gut bezahlte Arbeitsplätze. Und naja, es ist es ist wieder so ein Stein, der in den Weg gelegt wird.
Eine Echse
und
eine
Schlingnatter, die in den Weg gelegt wird, worüber jetzt Elon Musk springen muss.
Hm.
Vielleicht zahlt er jetzt 1 Million oder 5 Millionen mal für die Umsiedlung dieser Tiere.
Deswegen die Kapitalerhöhung die Woche.
Ja, damit er sich das leisten kann, diese schweren und doch schwer umziehbaren Tiere.
Ökologie und Ökonomie sollten eins werden.
Philipp, weißt du, was ich aber glaube? Das sind die gleichen Menschen, die auf der anderen Seite sagen, ja, hier die Verbrennermotoren, die sind so dreckig und wir müssen das Klima retten. Und das ist ja auch erstmal nicht ganz so schlimm, dass man das macht und sagt.
Ja.
Das Problem ist, wenn man dann bei den Alternativen, die ja wirklich umweltfreundlicher sind, wobei das ja auch manche bezweifeln, okay, lassen wir mal so dastehen, dass man dann dort wieder wegen Kleinigkeiten ja Gründe findet, um sowas zu blocken. Das ist halt wirklich, wirklich nervig und deswegen meines Erachtens ein Flop wert.
Weißt du, was nicht nervig ist? Das ist unser heutiger Werbepartner. Und
das
bevor
stimmt.
wir jetzt zum Thema der Woche kommen, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema. Heute haben wir das Community Depot das erste Mal und ich freue mich schon sehr drauf. Ich war auch überrascht über viele Rückmeldungen.
Richtig.
Wir haben einige Depots zugesendet bekommen.
Auch nochmal an dieser Stelle, sendet uns gerne eine E-Mail an info@modernvalueinvesting.de und vielleicht besprechen wir dein Depot dann nächsten Monat. Wichtig ist, wir brauchen natürlich deine Depotaufteilung und eine Bereitschaft, einen Artikel, also eine Art Börsentagebuch auf unserer Webseite zu schreiben, so wie das der Manuel heute gemacht hat. Der Manuel ist 31 Jahre alt, Bauingenieur und lebt in Baden-Württemberg und er ist ein Börsenneuling, hat angefangen im März 2020 und er ist auf den Trichter gekommen: Mit Aktien lässt sich mein Geld am sinnvollsten anlegen und langfristig vermehren. Und genau das sehen wir ja auch. Und ich finde es, um es vorwegzunehmen, hervorragend, dass der Manuel sich bei uns gemeldet hat. Ich finde seine Idee, seine Strategie und alles dahinter perfekt.
Genau, sein wirklich. Einsatz auch. Ich finde es auch toll, dass er es erkannt hat. Das ist eigentlich, man muss ihm für 2020 beglückwünschen, dass
Richtig.
Er es erkannt hat, dass es wichtig ist für die Altersvorsorge auch zum Geld vermehren, dass der Aktienmarkt da wirklich es gibt keine andere Alternative als der Aktienmarkt selber. Deswegen hier Chapeau vor dieser Erkenntnis.
Und auch wie er angefangen hat, oder? Also er hat auch gesagt, Gold und andere Edelmetalle sind ihm zu altbacken. Und deswegen hat er sich dann wirklich angefangen, auch mal mit Arbeitskollegen über Anlagemöglichkeiten auszutauschen und bald kam man auf das Thema Aktien und sein Interesse war geweckt. In der zweiten Märzwoche kam es dann ja natürlich zu plötzlichem Stay at Home, der Lockdown im März war da und anstatt dass er den Kopf in den Sand gesteckt hat, hat er sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt und er hat ja gleich 2 Käufe getätigt. Einmal waren das Adidas und Royal Caribbean Cruises. Und beide Werte sind ja innerhalb von wenigen Tagen enorm gefallen. Und was ist passiert? Er hat die Investments dann natürlich auch später wieder verkauft, aber einmal mit 62% Rendite und 160% Rendite.
Ja.
Ich hätte mir gewünscht, dass das bei meinem ersten Mal auch so gewesen ist. Meine erste Aktie war Intel.
Ja.
Und das ging nicht so gut aus mit 160% und 62%. Und da hat er natürlich da muss man auch wirklich sagen, Glück gehabt.
Ja, Glück.
Zwei Unternehmen da sich rausgepickt zu haben, die so abgehen.
Das ist wie so ein Pokerspieler. Ein Pokerspieler, der das erste Mal Poker spielt, am Tisch sitzt, die zwar die Regeln verstanden hat, aber
richtig.
Hier eben, dass ich vielleicht mit Anfängerglück reingehe. Und das ist nur zu beglückwünschen. Natürlich gleich zum Verwöhnen, denn daran sollte man sich natürlich nicht gewöhnen. Aber super, er hat auch erkannt, dass hier die Chancen da waren und gerade auch mit Adidas und Caribbean Cruises da ordentlich abgesahnt.
Genau, er hat dann aber nochmal alles überdacht und hat nochmal seine Strategie für sich definiert. Und wichtig ist, alles, was wir jetzt erzählen, also der Manuel hat dazu einen Artikel geschrieben, den Link dazu findest du in den Shownotes. Marcel, was ist denn eigentlich seine Strategie?
Genau, seine Strategie, das fand ich wirklich sehr verblüffend, war doch recht bodenständig. Ja, viele Börsenneulinge haben ja das Problem, also von uns aus betrachtet das Problem, dass sie ja viel zu aktionistisch unterwegs sind. Sie kaufen dann wirklich auch hochspekulatives, was man irgendwo liest, was gerade durch die Facebook-Gruppen geistert, irgendwelche Stories, die man vielleicht hier ja mit extrem hohen Bewertungen vorfindet. Auch der Manuel hat sich überlegt, Mensch, wie verdient denn eigentlich das Unternehmen Geld und womit?
Und das ist schon mal super, wenn man das, ich glaube, das können viele nicht beantworten, wenn sie ihr Depot aufschlagen, dass sie in drei Sätzen einfach mal erklären können, wie verdient ein Unternehmen überhaupt Geld.
Genau. Und dann finde ich es auch sehr, sehr gut, dass er sagt, verstehe ich im Grundprinzip, was das Unternehmen tut oder herstellt. Also sprich, habe ich das Geschäftsmodell wirklich verstanden, was wir ja auch immer sagen.
Richtig.
Das finde ich eben auch sehr, sehr gut, auch solide. Und als dritte Frage stellt er sich, ist das Feld des Unternehmens meiner Meinung nach auch zukunftsfähig? Und auch hier ist es gut, einen Blick weiter zu denken und nicht eben das zu kaufen, was morgen vielleicht schon total alt ist und vielleicht keiner mehr braucht, sondern tatsächlich hier die Zukunft zu erkennen. Und als letztes fragt er sich natürlich, hat das Unternehmen eine Chance zu bestehen und eben auch weiter zu wachsen?
Hervorragend.
Oder?
Hervorragend.
Ich finde es auch super.
Also wenn man diese vier Punkte mit Ja beantworten kann und auch für sich beantworten kann, dann lässt einen das doch sehr ruhig schlafen. Wir besprechen jetzt sein Depot, Stand 28.11.2020. Er hat aktuell 12 Einzelwerte und wir fangen an, Marcel, bei A wie Alibaba, ist mit 12,79% vertreten und an sich gar keine schlechte Entscheidung, oder?
Ja, richtig. Er schreibt es auch gut rein, wer kennt sie nicht, ja, AliExpress und Co. Alibaba natürlich ein Dickschiff aus China und ja, deckt natürlich den asiatischen Raum perspektivisch auch noch weiter ab aufgrund der Freihandelszone. Wir können eigentlich nur den Segen geben für diese Position, würde ich jetzt für uns beide sprechen.
Auf jeden Fall. KGV von unter 25, Wachstumsmarkt, die Cloud soll ab nächstes Jahr März dabei sein. Also Manuel, eine Idee wäre hier einfach buy and hold und forget forever. Würdest du an dieser Position irgendwas ändern?
Nein. Gar nicht. Also Alibaba, auch in der Gewichtung, finde ich es völlig in Ordnung. Sicherlich wird dieser Prozentsatz nochmal runtergehen, wenn er weiter investieren wird und andere Positionen eröffnet. Deswegen sehe ich hier erstmal wenig Risiko. Die zweite Position, die er uns hier aufführt, ist die Apple-Aktie.
Richtig. Und da bist du ja auch investiert, ich nur Kunde.
Ja, aber hey, ganz ehrlich, da macht man doch auch nichts falsch. Apple ist nach wie vor nicht ersetzbar für alle Apple-Kunden. Das muss man ja sagen. Keiner wird wieder zurückwechseln und das sind dann die wenigsten, die es machen. Nicht relevant für die Kennzahlen. Und er sagt es auch schön und bringt es auch schön auf den Punkt, dass man die Marke, die Apple entwickelt hat, wirklich geschafft hat, auch Kunden zu Jüngern zu machen. Also wirklich, die dafür einstehen.
Man bezahlt dafür, Teil dieses Ökosystems bleiben zu dürfen.
Des Luxusguts und natürlich auch das Prestigeobjekt des iPhone oder was auch immer, iPad und so weiter, eben auch darstellen zu können. Und ich glaube, hier hat er auch mit der Gewichtung, auch mit Apple, durchaus ein solides zweites Bein.
Aktuell 16,14%.
Hat er wahrscheinlich auch einen guten Anstieg schon dieses Jahr mitgenommen. Kann ich mir gut vorstellen, weshalb die Aktie natürlich dann nochmal hochgegangen ist. 98
Euro ist er rein.
Ja.
Das ist schon sauber. Auf Platz Nummer 3 hat er B wie Bayer. Bin ich doch ganz überrascht. Da ist meines Erachtens nach viel Risiko auch einfach mit drin in diesem Kurs.
Aber wir hatten natürlich, er verfolgt uns ja schon eine Weile und wir sind ja eigentlich auch Bayer-Freunde gewesen. Bayer oder sind es auch noch? Wir sind Bayer-Jünger, genau. Ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, die zwei
Aber
waren
er hat
Teufel.
Auch schon 17,59% Performance
Man
gemacht.
Muss halt sagen, er hat zum richtigen Zeitpunkt hier auch einfach den Fuß reingesetzt. Mit 42 Euro Einkaufskurs ist Bayer doch einfach günstig. Ich glaube, langfristig kein Fehler. Und auch hier deckt er ja eine weitere Sparte ab, die weg vom Tech ist.
Klar, Chemie, also Agrochemie Pharma. Ist ein Zukunftsfeld, dem wir uns als Menschheit irgendwann noch stellen müssen. Diese Position gefällt mir doch ganz gut. Jetzt fangen wir an, ein bisschen so in die rollende Gegend zu kommen mit BYD. Und er war auf der Suche nach einem Akkuhersteller und ist hier auf BYD gestoßen. Und das sind sie natürlich auch. Sie bauen ja auch Elektroautos. Und er hat auch hier schon 20% mitgenommen. Ja, warum nicht? Also, wie ist deine Einschätzung? Ich persönlich würde ja nichts kaufen, was rollt, weil das könnten wir einfach davonfahren.
Ja.
Wie siehst du das, Autobauer?
Ja, Build Your Dreams ist ja schon sehr, sehr stark gelaufen dieses Jahr. Man muss es halt einfach mal resümieren. Und Gewinne mitnehmen schadet erstmal grundsätzlich nicht. Mhm. Natürlich ist der Markt noch riesig. Ja, China möchte ja auch klimaneutral werden. 2030, glaube ich, war das.
Ja.
Ist natürlich immer noch ein ambitioniertes Ziel und hier wird man ja noch viel, viel konsequenter dieses Ziel umsetzen als vielleicht wir Europäer. Und deswegen ist schon immer noch sehr viel Luft nach oben machbar, aber man muss auch erstmal in diese Bewertung hineinwachsen. BYD ist ja auch eines der Hype-Aktien, deswegen schadet nicht, auch hier und da mal weiter Gewinne mitzunehmen. Aber das hat er ja hier auch gut beschrieben, was er da noch vorhat.
Als nächstes hat er dabei ein Unternehmen, das ich persönlich selber investiert bin, Encarvis, und dieses Unternehmen gefällt mir doch ganz gut. Sie sind Betreiber und Entwickler von Offshore-Windkraftanlagen und Solarparks. Dazu machen sie noch Asset Management für große Fonds. Und er schreibt, ich setze hier auf die Zuversicht, dass die Energiegewinnung künftig immer stärker von diesen unerschöpflichen Quellen gespeist werden soll. Also das ist natürlich hier Solar- und Windkraft. Ich gehe hier voll mit. Ich finde, wir haben es hier mit einem tollen deutschen Unternehmen zu tun. Das sitzt in Hamburg. Und was ich auch richtig cool finde, ist, du hast jedes Jahr die Wahl zwischen einer Dividende und Aktien. Also eine sogenannte Wahldividende. Er ist aktuell ungefähr 5% im Minus. Aber das würde mich bei Encarvis so gar nicht jucken.
Genau, da kann man, glaube ich, immer noch ganz ruhig schlafen. Denn der Klimadeal, das Geld wird ja erst noch richtig in Schwung kommen.
Ja.
Und da wird Encarvis natürlich auch weiterhin profitieren. Wir kommen zum nächsten und das ist wieder etwas, was rollt, Philipp, wie du schon immer so schön sagst. Mhm. Chili Automobil ist natürlich ja auch ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich Automobil. Man hat auch eine Beteiligung an Daimler.
Volvo.
Und man hat Volvo im Sockel. Also auch da ist man natürlich weltweit gut aufgestellt und hat nicht nur einen Chinesen dabei. Auch ein Unternehmen, was sogar privat ist in China. BYD hat da schon mehr staatlichen Einfluss ist mehr staatsnah. Geely ist da schon etwas privater und arbeitet seit Jahren schon gut mit Daimler zusammen tatsächlich. Ja. Und auch hier natürlich wachsender Markt der E-Mobilität, das ist schon sehr, sehr gut.
Mhm.
Und ist natürlich aber schon der zweite aus dem Bereich, das muss man sagen. Aber das hat Manuel schon selber sehr gut erkannt, deswegen
gehen wir gleich später nochmal drauf
gehen
ein.
Gehen wir da auf jeden Fall nochmal
drauf ein. Als nächstes hat er nach der Short-Seller-Attacke oder nach der Short-Attacke einfach zugegriffen und das war bei der Grenke AG. Oh. Und das wäre mir persönlich, aber ich bin auch Wirecard geschädigt, das wäre mir persönlich doch zu spekulativ gewesen, hier reinzugehen, aber er ist schon 12,35% im Plus. Ich rede von der Grenke AG. Ob ich das jetzt halten würde, also klar, Leasing an Unternehmen, aber ich glaube, der Trend wird auch mehr und mehr zum Homeoffice gehen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr groß eingerichtete Büros mit verschiedenen IT-Sachen. Also, ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, also ich kann den Zock verstehen, dass man sagt, okay, er beschreibt es ja auch als Zock, deswegen.
Wir müssten, um zum Hoch zurückzukommen, uns verdreifachen.
Genau, und da ist natürlich klingt erstmal nach einer guten Chance, definitiv. Grenke, das Geschäftsmodell müsste man sich halt nochmal genauer anschauen aus unserer Sicht. Vielleicht ist der Manuel einfach auch ein bisschen weiter, was das betrifft. Also ich persönlich wäre jetzt nicht überzeugt von dem Unternehmen, aber ich meine, er ist im Plus, zur Not kann er jederzeit sagen, ich gehe hier raus und dann passt das auch. Ja. Bei Neil ist ihm ein Fehler passiert und zwar hat der Neil mal eingekauft und ist dann nach einem starken Rücksetzer relativ schnell wieder raus, weil er dachte, wir müssen ein bisschen Gewinne mitnehmen.
Aber das kennt doch jeder, oder?
Ja, das ist ganz normal. Das ist eigentlich auch kein Fehler, sondern das ist so ein Learning by Doing. Und bei Neil kann man es ja noch verstehen, weil sie auch so ein kleiner Wert sind. Also sprich, sie sind ja auch hoch bewertet. Haben sehr viel Fantasie im Kurs und sind auch sehr volatil innerhalb des Aufwärtstrends.
Richtig.
Und ich glaube, als Erfahrener fängt man auch hier immer mal an zu zittern. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Daher würde ich es nicht mal als Fehler bezeichnen, denn das Learning daraus ist, glaube ich, viel mehr Geld wert als die vergangenen Gewinne, die da entstanden sind. Neil, auch im Zukunftstrend der erneuerbaren Energien sicherlich auch eine Art Zock, aber ich sag mal auch, die prozentuale Gewichtung im Depot ist ja auch nicht allzu riesig.
Richtig.
Daher passt es ja doch ganz gut.
Alle guten Dinge sind drei und das ist bei Manuel schon der dritte Autobauer NIO. Und jetzt finde ich persönlich, wird es schon langsam kritisch. Bei 12 bis 13 Positionen im Depot den dritten Autobauer zu haben und auch wieder aus Asien, das widerspricht meinem global diversifizierten Depot, was ich doch aufbauen möchte, doch hier enorm. Aber dazu später einfach auch mehr, oder?
Genau, richtig. Man hat ja trotzdem, er hat 26% plus seit Kauf. Das ist ja auch
also es
ordentlich.
Gibt ihm recht und das ist ja auch wieder das Schöne. Also jeder, der wieder zuhört, natürlich, wir nehmen das Depot, besprechen wir jetzt gerade. Aber wichtig, das sind auch nur Ideen und wir können hier auch immer total falsch liegen. Ja. Und die 26% geben dem Manuel deutlich mehr recht, als ich zum Beispiel mit meiner Dana hier.
Ja.
Der einfach bei Höchstkursen eingestiegen ist, oder? Auch genau. Bei meiner Bayer, die ich bei 120 Euro gekauft habe.
Genau, also natürlich immer die Entscheidung des jeweiligen Anlegers.
Richtig.
Der Risikofreudigkeit auch.
Ja.
Und ich sag mal, NIO, klar, es können alle drei Automobilhersteller nach wie vor stark wachsen. Warum auch nicht? SAP ist der nächste Kandidat und hier hat er ja natürlich eine gute Firma, die er auch wahrscheinlich selbst kennt. Ja, er spricht es an, jeder Fußballfan kennt es, wenn er dem, bei Hoffenheim vorbeifährt, an einem Stadion im Stau steht, an der
Sinsheim.
Autobahn in Sinsheim, genau. Man kennt das SAP, natürlich ein großes Unternehmen, das größte deutsche Unternehmen,
hat
ja zuletzt erst stark einbrechen lassen aufgrund der mittelfristigen Ziele, die sie einkassiert haben. Aber ich glaube, das Grundvertrauen in das Unternehmen in längerer Zukunft, in Langfristigkeit, ist, glaube ich, ja, unerschütterlich, oder? Was sagst du?
Ja, also ich würde es halten.
Ja,
er hat ja auch noch nicht so viel Tech im Depot.
Richtig. Und SAP, muss man ja auch sehen, will jetzt Qualtrics an die Börse bringen.
Richtig.
Per IPO. Und man hat Übernahmen angekündigt, also zumindest so leicht durchblicken lassen. Der CEO hat das so ein bisschen mit, der Herr Kleiner hat das so ein bisschen durchblicken lassen. Mal sehen, was sie da schnappen.
SolarEdge, ein Unternehmen, hast du es noch im Depot?
Nein, ich hatte es mal kurzzeitig,
will
aber gern wieder rein und da muss ich sagen, hat Manuel ein was richtig Gutes gemacht, denn er hat den Rücksetzer genutzt, den
und
ich unbedingt selber nutzen wollte.
Und er ist noch voll mit dabei, 22%, ganz klar, das würde ich doch als eine Buy-and-Hold-Position ansehen.
Wie er es auch sagt,
richtig.
Würde ich genauso unterschreiben, vor allen Dingen, weil SolarEdge und Encarvis sich ja nicht berühren. Das sind
aber
zwei verschiedene Geschäftsmodelle,
ja?
Deswegen ergänzend fungieren, finde ich genau richtig und dann kommen wir auch schon zum nächsten, denn SunPower ist dann schon eher etwas, was fast das gleiche ist, wie es bei SolarEdge ist, sicherlich mit anderen Modulen, aber eben mit dem gleichen oder ähnlichen Geschäftsmodell.
Ja.
Ist eben der dritte Anbieter aus der Solarbranche, damit auch eine kleine Übergewichtung, wie er schon selber sagt. Mhm. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
Aber
für
auch
seinen
15%
Plan.
Im Plus.
Genau, das die Rendite gibt ihm recht.
Ja, genau.
Absolut.
Xiaomi ist auch am Sonntag bei uns im Quick-Check. Auch da besprechen wir es nochmal ausführlicher. Für mich ist es aktuell einfach noch kein Kauf. Aber ich finde es als Position nicht schlecht im Depot, wenn man sagt, hey, ich möchte einfach wirklich was dabei haben, was einfach diesen Konsumgütermarkt, also von elektronischen Konsumgütern, für mich einfach auch mit abdeckt. Und schau mal, es ist bei 2,34 rein.
Genau, super Preis. Ich glaube, das war auch
mein
Kaufkurs.
Wir sind doch knapp unter 3 Euro, oder?
Ja, stimmt. Ich glaube, 2,29 war mein Kaufkurs, also es ist relativ ähnlich. Und wir sind jetzt knapp bei 2,90 ist aktueller Kurs. Auch hier gibt es natürlich recht und er selber schreibt, dass Smartphones, Fernseher, Saugroboter und Drohnen von Xiaomi immer beliebter werden und auf dem europäischen Markt immer weiter drängen. Hat er recht? Noch viel mehr und relevanter ist der asiatische Markt. Jetzt
richtig.
Auch aufgrund der Freihandelszone werden natürlich die Zölle wegfallen, die auf den Preisen aufgeschlagen sind. Das heißt, jetzt kommt ein viel, viel größerer Markt, viel leichter ran für Xiaomi. Und man muss ja sagen, dass der Mittelstand weiterhin in Asien deutlich höher wächst. Also sprich, man bekommt immer mehr Menschen aus der Armut raus in den Mittelstand.
Ja.
Und das heißt auch, dass die Leute natürlich dann kaufen wollen. Die wollen Luxusgegenstände, die wollen Handys, die wollen Smartphones, die wollen vielleicht auch einen Saugroboter durch die Stube fahren haben. Und das sind ja alles Umsätze, die noch kommen. Es ist hier eine riesen Zukunft und ich glaube, mit Xiaomi macht er da langfristig auch nicht viel falsch.
Halten wir nochmal ganz kurz fest. Wir haben jetzt sein Depot einmal umrundet. Seine größste Position ist mit 12,79% Alibaba, gefolgt von BYD mit 11,51%.
Die kleinste Position ist Geely.
Genau.
Genau, dann haben wir wenn man die mal zusammensetzt, von NIO, BYD und Geely, sind wir hier bei knappen 20%, wenn ich das richtig überblicke. Ja, etwas mehr als 20%, ist natürlich schon sehr lastig. Ein Fünftel des Depots.
Und das wäre unsere Idee, die wir hier doch auch mitgeben wollen würden. Vielleicht, aber er hat es ja auch geschrieben.
Genau, er hat es selber erkannt, deswegen wieder vollen Respekt innerhalb nicht mal ein Jahr dabei.
Wahnsinn.
Und trotzdem sowas schon zu erkennen, absolut toll, denn man muss hier sagen, seinen Plan für die Zukunft hat er selber schon festgestellt. Ich habe hier relativ viel E-Mobilität. Er ist überzeugt, dass die E-Mobilität den Diesel und den Verbrenner disruptieren werden weiter.
Aber wie würdest du es jetzt machen? Würdest du jetzt machen aus diesen, aus 3 Mach 1, aus 3 Mach 2, aus 3 Mach 0?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich 2 von den 3 verkaufen und sagen, ich halte jetzt nur noch einen. Dann ist aber die Frage, welcher ist der richtige und welcher ist der, der am meisten profitiert, weil nichts ist schlimmer, als wenn du einen verkaufst und dann zieht er plötzlich wieder durch. Ja, so eine Nio ist ja schon dieses Jahr extremst gelaufen, was er auch machen kann. Ich würde durchaus überlegen, hier vielleicht dann einfach, vielleicht tatsächlich bloß noch die Gewinne laufen zu lassen. Dann hat man zwar 3 weiter drin, aber eben deutlich reduzierter.
Überall die sein Investment rausziehen.
Könnte man überlegen.
Aber dafür glaube ich,
ist die Rendite noch zu wenig.
Wir haben Geely 4,05%.
Ja, das stimmt, das ist noch zu wenig.
BYD 19
immerhin.
Und dann haben wir noch eine NIO mit 26. Ah, nee, das
ist zu früh, ja. Es ist zu früh. Dafür war es noch nicht. Wie würdest du es denn machen?
Ich mag es ja ein bisschen global diversifizierter. Und aus diesem Grund würde ich mich für Geely entscheiden. Weil wir haben dadurch einfach noch die Beteiligung an Volvo und auch an Daimler. Somit hast du natürlich auch noch MAN. Also die Daimler-Trucks, nicht MAN von VW. Aber ich glaube, unter dem Aspekt der globalen Diversifizierung würde ich NIO und BYD verkaufen und würde nur Geely halten. Ich würde mir jetzt keinen Daimler kaufen. Das hat er ja auch geschrieben, er ist am Überlegen, einen der traditionellen Autobauer zu kaufen. Das würde ich tendenziell eher nicht machen.
Genau, das würde ich auch nicht machen.
Oder man spielt das ganze Thema über einen Branchen-ETF.
Geht natürlich
Mobilität.
Auch. Das stimmt. Aber er meinte ja auch, dass er, wenn er 2 von den 3 verkaufen würde wollen, dass er dann das Geld nimmt, um in Tesla zu investieren.
Ja, aber Tesla macht ja im Moment, wenn du alle Autobauer der Welt zusammennimmst, macht Tesla 30% der Marktkapitalisierung aus.
Richtig.
Also da würde ich mir vielleicht doch tendenziell eher mal eine Toyota angucken, als traditionellen Autobauer oder vielleicht doch eine VW, natürlich mit dem Risiko, wie gerade im Podcast auch besprochen, das ganze Unken, was wir schon seit Jahren bei VW haben,
Ich eher machen würde, ich würde nicht Tesla, also definitiv nicht Tesla kaufen. Tesla ist einfach zu gehypt, das ist unglaublich. Ich meine, ja, es kann weitergehen, aber wie lang noch? Und wenn es dann Rücksätze gibt, ich glaube, dass der größer ausfallen wird. Außerdem muss man ja auch nicht nur auf E-Mobilität gehen, man kann ja auch durchaus, wenn 10% im Depot E-Mobilität sind, ist das ja durchaus auch schon ordentlich. Vielleicht.
Aber was ist denn, wenn wir auch umschichten?
Ja, eben.
Wir könnten ja auch sagen, man verkauft jetzt eine BYD oder eine NIO. Und nimmt einen Automobilzulieferer. Ich rede jetzt zum Beispiel Gentex. Kennst du die? Die machen so Displays. Finde ich eigentlich auch ganz gut, gehört in jedes Auto. Vielleicht aber auch ein Halbleiterhersteller.
Oder Cairns. Künstliche Intelligenz.
Ja, vielleicht. Also wenn man an E-Mobilität, vielleicht ein Halbleiterhersteller.
Ja.
Infineon könnte man drüber nachdenken.
Ja gut, ich sag mal Künstliche Intelligenz.
Oder Nvidia oder Intel vielleicht auch mit ihrer Mobileye. Übernahme vielleicht auch nicht schlecht in
dem Ganzen. Aber Künstliche Intelligenz, Displays, die werden ja, egal welche Antriebsformalität da ist, wird ja immer präsent sein. Deswegen vielleicht eher in diese Richtung nochmal breiter gehen. Ist vielleicht eine Idee, auf jeden Fall nicht nur die asiatischen Märkte da absetzen mit NIO. Aber das hat er, wie gesagt, auch selber erkannt. Das finde ich sehr, sehr gut.
Richtig.
Und was er auch erkannt hat, ist, dass er im Solarbereich relativ breit aufgestellt ist und dann auch relativ viel mit Solar Edge und SunPower auch sich jeweils nicht
ergänzen.
Also Solar Edge
halten, ganz klar.
Solar Edge definitiv halten. Er hat selber schon gesagt, er möchte die Gewinne bei SunPower mitnehmen. Finde ich, ist ein guter Zug. Sollte er auf jeden Fall machen.
Dann auch muss man ihn natürlich loben. All das, was wir immer predigen, ist die ersten 10.000 Euro ab rein in den ETF. Und er startet einen ETF-Sparplan. Das ist auch super mit 100 Euro im Monat. Einfach immer laufen lassen, dann schläft es sich doch besser. Weißt du, was mir hier aber auch wirklich fehlt? Mir fehlen hier sehr robuste Unternehmen.
Das dachte ich mir jetzt schon.
Was ich jetzt machen würde, ich würde eine NIO verkaufen, ich würde eine BYD verkaufen und ich würde auch eine Geely verkaufen. Ich würde mir dazu einfach mal ins Depot holen, eine Air Liquid. Dazu würde ich über einen Konsumgüterriesen nachdenken, zum Beispiel über eine Unilever oder auch eine Nestlé. Und vielleicht auch eine Facebook.
Ja, einer der Big Five, der fehlt ja, außer Apple ist im Prinzip vielleicht dann noch.
Was sagst du? Stell dir mal vor, Alibaba, Apple, Bayer, Air Liquid, Encarvis, Facebook, Grenke, Unilever, SAP, Solar Edge, Xiaomi, finde ich doch schon.
Ja, solide auf jeden Fall.
Solides, aber da fehlt auch noch ein bisschen kleiner Wachstumswert. Vielleicht noch eine CrowdStrike.
Ja, Das soll jetzt nicht unser Depot abdecken.
Ist jetzt, ja, na klar.
Also nein, ich finde es schon okay so. Wie gesagt, die Elektromobilität würde ich hier ein bisschen umschichten. Und dass er SunPower verkaufen möchte, ist völlig richtig. Manuel macht das da schon völlig ordentlich. Für einen Anfänger, einen Börsenneuling, sieht das nicht aus. Das sieht nicht nach Börsenneuling aus, das Depot.
Da weiß einer, was er tut.
Genau, und ist auch schon risikofreudig und weiß auch, dass Rendite durch Risiko kommt.
Ja.
Finde ich auch gut, dass er da die Zukunftstrends erkennt hat und nicht irgendwelche alten Player. Deswegen kann man das Ganze gut mitgehen. Ich würde, also rein vom Investor-Typ, ohne ihn jetzt privat zu kennen, würde ich sogar sagen, ist eine Unilever vielleicht gar nicht allzu das, was er jetzt bräuchte. Das würde ihn vielleicht sogar langweilen, das kann durchaus sein. Sicherlich würde es immer in der Stabilität gut tun, aber letzten Endes ist vielleicht Stabilität gar nicht so auch sein Wunsch in dem Moment, sondern eher Wachstum.
Na gut, er deckt das ja auch ab über den ETF.
Und das macht er eben dann auch über den ETF.
Das stimmt.
Dann das Schiff wird, was ja dann durchaus größer erreicht durch den Sparplan.
Okay, also fassen wir eigentlich zusammen, die einzige Idee, die wir mitgeben wollen würden, wäre
die
Mobilitätswerte nochmal, genau.
Seine Idee quasi zu unterstützen.
Ja, die Mobilitätswerte nochmal überdenken, SunPower auch Gewinne mitnehmen, umschichten und dann einfach überlegen, möchte ich mehr Robustheit in meinem Depot haben oder mehr Wachstum.
Genau. Und bei den Wachstumswerten vielleicht auch mehr Trends abbilden. Wir hatten ja das 5G im Branchencheck.
Oh ja. Hier American Tower vielleicht.
5G aktuell zwar über Apple mit drin, aber natürlich nur eher beiläufig.
Ah, American Tower würde, glaube ich, auch ganz
würde
gut
auch
aussehen.
Ganz gut reinpassen noch. Da hätte man auch mal hier und da noch eine kleine Dividende.
Qualcomm macht bestimmt auch Automobilsektor was mit ihren ganzen Halbleiter und
Chips. Auch andere Trends, die natürlich jetzt gerade auch Robotik, fällt mir jetzt hier nicht viel ein. Dann natürlich auch Künstliche Intelligenz ist hier nicht allzu weit vertreten, würde ich sagen. Gut, okay, Alibaba und Apple vielleicht. Ne? Aber jetzt, gut, das kann ja noch werden. Ist ja noch frisch, noch nicht mal ein Jahr alt, das Depot. Deswegen, hier kann man ja weiter und weiter wachsen. Manuel, das machst du klasse. Wir sind absolut begeistert und ich glaube, wir freuen uns auch schon auf die nächsten Depots, die hier eintrudeln. Wir haben auch noch eins in der Pipeline. Ja. Das heißt, nächsten Monat ist schon klar, wer kommt.
Genau.
Das verraten wir natürlich noch nicht. Aber da bin ich auch schon sehr,
ihr könnt
sehr gespannt.
Natürlich dem Manuel auch super gerne ein Feedback schreiben, zum Beispiel bei uns in der Facebook-Gruppe. Natürlich auch unter dem YouTube-Video. Ich glaube, er wird sich sehr freuen, von euch zu lesen.
Das stimmt. Und dann würde ich auch schon mal Danke sagen, dass er auch diesen Beitrag weiterführen möchte. Und wenn sich was verändert, uns dann natürlich informieren möchte.
Und wir senden dir, lieber Manuel, fürs Mitmachen heute auch eine Modern Value Investing-Tasse natürlich raus. Jetzt, Marcel, würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.